Lauschangriff, Lauschangriff. 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 Ja, das ist der Lauschangriff.
Ja, einfacher wird's ja nicht mehr, Leute. Wenn Ausgabe 9 vom Lauschangriff FC ansteht, denn naja, vielleicht ist die 10 sogar noch leichter, aber Jan Platte, wir sind doch alle geboren mit wunderbaren Neunern, die wir lieben, oder?
Wolltest du, Schmiso, früher die 9 auf dem Rücken haben, oder was? Ich glaube, du wärst der Einzige gewesen, den ich kennen würde.
Ja, beim Handball ist die ja, also beim Handball im Verein waren mir die relativ wumpe, weil da hat die ja jetzt keine Riesenbedeutung. Die 9 ist jetzt nichts Großartiges. Im Handball sind sowieso irgendwie Nummern nicht so ein Ding wie im Fußball. Im Fußball wollte ich die schon immer unbedingt haben.
Auf dem Bolzplatz. Hast du zu Weihnachten Trikots mit der Nummer 9 auf dem Rücken bekommen, Schmiso?
Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich. Jetzt sind wir direkt wieder bei der ersten Nummer 9. Da wäre ich bei Giovane Elba. Das war der erste Fußballer in der Bundesliga, der mich richtig verzaubert hat. Das war direkt mein erster Lieblingsspieler. Er ist bis heute einer meiner Lieblingsspieler, weil er auch so ein geiles, sonniges Gemüt hat.
Aber hatte der jemals die 9 auf dem Rücken? Hatte er die bei den Bayern?
Immer. Sag mal. Scheiße. Jan Platte. Was ist denn? Wer soll die denn sonst gehabt haben? Carsten Janka oder was?
Beispielsweise. Alexander Zickler.
Nein.
Echt? Hatte Giovane Elba immer die 9?
Ja. 7 Mehmet Scholl, 9 Giovane Elba, 10 Effe, 11 Paolo Sergio. Das waren so die Leute in der Zeit.
Okay. Du, mir auf fallen viele Elba-Tore ein. Auch im Trikot des VfB Stuttgart tatsächlich noch.
Da weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, ob er im magischen Dreieck mit Bobic und Balakov und Elber auch die 9 hatte, das weiß ich nicht.
Auch nicht.
Weißt du, welche
da? Balakov die 10, Bobic wahrscheinlich die 13 und dann geben wir Giovane Elba einfach die 9, ohne dass wir es genau wissen.
Ich glaube schon, aber das war der Neuner, dann irgendwann abgelöst vom Römerkai bei den Bayern, wobei der ja, glaube ich, hat Römerkai, siehst du, jetzt bin ich schon wieder, hat der nicht die 10 getragen, oder? Der hat doch nicht die 9 auf dem Rücken gehabt, wenn ich richtig bin. Weil er ja auch noch, glaube ich, kam, als Elber noch gar nicht weg war. Jetzt muss ich mal direkt gucken, ey.
Aber der hatte auch nicht die 10. Oh, hatte der die 10? Da bist du eher zu Hause. Aber
der hatte die 10. Ja, der hatte die 10.
Ich meine, es gibt ja aber dann doch, auch wenn du es damals anders gesehen hast, noch Mittelstürmer, die eine Kategorie über Giovane Elber waren. Also ich meine natürlich Weltfußball.
Ja, vielleicht Ronaldo.
Genau.
Also nicht
da bin ich auch
der brasilianische
sofort.
Ronaldo.
Der brasilianische,
oder?
Das ist die 9. Schmiso,
wir sind einen größeren, einig. Ja, es gibt natürlich noch Pelé und so weiter. Ne? Aber ich würde auch sagen, wenn man an den, er hatte halt nicht so eine langliebige Karriere dann wie Cristiano Ronaldo. Aber im Prinzip ja, das ist schon der Neuner, oder? Ich wüsste jetzt keinen, der da drüber geht, würde ich auch sagen.
Zlatan, einfach nur qua Position, nicht der Nummer wegen, aber wie oft er da vorne drin gespielt hat und für verschiedene Clubs Sachen gemacht hat oder auch für die Nationalmannschaft, die eines guten Mittelstürmers tatsächlich würdig waren.
Zlatan, ganz, ganz außergewöhnlicher Spieler, aber ich finde, dem hängt schon so ein bisschen nach. Also, was hat er so gewonnen? Er hatte natürlich eine Nationalmannschaft, mit der er nichts gewinnen konnte. Er hat die Champions League nie gewonnen.
Stimmt.
Deswegen irgendwie, ich habe den, also weißt du, er ist einer meiner, ich finde ihn auch von der Art her so witzig. Ich glaube ja immer noch, der macht das alles sehr ironisch, ne? Dieses komplett sich selbst überhöhende, Gottgleiche. Aber ich glaube, dass bei mir wäre Zlatan, glaube ich, nicht, wenn ich jetzt so die 10 größten Fußballer ever in eine Auswahl packen müsste. Ich glaube nicht, dass Zlatan Ibrahimovic da drin wäre. Da ist er doch unter den ganz Großen ist er nicht vertreten für mich.
Okay.
Haben wir bei dir schon?
Ja, wir müssten die 10 da mal durchgehen. Das kriege ich jetzt nicht irgendwie außer.
Naja, ich meine, also allein so 5 Plätze sind doch schon sehr schnell weg mit Pelé, Maradona, Beckenbauer, Messi, Ronaldo. Und jetzt in dem Fall wieder Cristiano Ronaldo. Also dann hast du die Hälfte schon durch. Und ich glaube, da komme ich dann noch auf ein paar andere. Und Zlatan wird es da relativ deutlich nicht reinschaffen, wäre jetzt so mein Gefühl. Giovane Elba übrigens auch nicht.
Nein? Jens Jeremis?
Ja, doch. Da müsste man nochmal drüber nachdenken, der Jerry. Ach, herrlich. Ja, und wer ist es jetzt bei dir? Wer ist denn, also meine, wie gesagt, meine erste Neun war er, die größte Neun waren wir uns einig. Wer war deine erste Neun? Was ist die erste Erinnerung?
Ich bin bei Ronaldo. Aber das ist sicherlich meine erste Erinnerung.
Boah. Es gab, aber wer denn so aus Deutschland? Gibt es keinen?
Also ganz früher, ohne dass ich den viel habe spielen sehen, aber da ich nun mal aus Hamburg komme.
El Tren.
Der Entlauber, meinst du? Nee, aber Horst Rubesch tatsächlich. Also so in,
okay.
80er Jahren beim Hamburger SV. Derjenige, der die auf jeden Fall regelmäßig zu Meisterschaften geköpft hat, wenn das denn stimmt, was ich zu der Zeit gelesen habe, gesehen, noch nicht so viel damals, aber Flanke Manikals, Kopfball Horst Rubesch.
Mhm. Und man merkt dann doch, dass du etwas älter bist als ich.
Ein Ticken. nee, und sonst. Ja. Nee, ich habe auf die Neuner wahrscheinlich gar nicht so geachtet. Ich war, wir hatten es ja schon mal davon. Ich habe eher auf die Jungs auf den Flügel geguckt.
Okay. Lass uns doch direkt in die Aktualität springen, Jan, und über den Neuner der Bundesliga. Für mich ist das nach wie vor, auch wenn er immer noch keine Meisterschaft in seiner sonst glänzenden Karriere gewonnen hat, Harry Kane, Mann des Spieltags im Topspiel, was echt eine Weile Anlauf gebraucht hat. Ich habe die Anfangsphase noch nicht, die habe ich noch bei auf Sky Go auf dem Handy geguckt. Irgendwann war ich dann zu Hause von der Konferenz. Ich habe relativ schnell meine Sachen gepackt, weil ich das Spiel schon sehen wollte und dachte mir, puh, oh, das ist jetzt wieder so ein Topspiel. Erste Halbzeit, da steht Topspiel drauf und dann spielen die vor allem gegen den Ball so gut und keiner will einen Fehler machen. Oh, das ist ein bisschen zäh.
Aber ist das nicht genau, sorry Schmizo, da muss ich eben reingehen, genau diese Zähigkeit, die sich viele Bayern-Fans vermutlich gewünscht haben, nach der Anfälligkeit und dem hohen Risiko jetzt ein bisschen justiert zu haben. Und klar gab es ein, zwei, drei Möglichkeiten für Stuttgart, aber keine hundertprozentigen. Die waren so ein Stück weit selbstverschuldet aus Bayerns Sicht, wenn man sich hinten ein bisschen zu lax verhalten hat mit Alphonso Davies oder was ist mal Minjay, ich erinnere mich gar nicht so ganz genau. Oder auch Neuer, der da ein paar Fehlpässe eingestreut hat. Aber letztendlich haben die doch dafür gesorgt, dass Stuttgart Chancen hatte. Aber wie gut hat Bayern das kontrolliert? Und es war doch so ein Stück weit, finde ich, gefühlt die Weiterentwicklung und die erste kleine Veränderung unter Kompanie nach drei Spielen, wo sie dominant waren, hoch 100, ohne das Ergebnis zu kriegen, was sie wollten, haben sie ein bisschen was verändert. Und wie laufen sie raus aus dem Ding? Mit einem 4-0 und einer so klaren Ansage an alle, wir können auch ein bisschen anders.
Ja, genau. Und sie haben halt dann natürlich schon das Gaspedal nochmal anders durchgedrückt. Ich fand es schon ein bisschen inspirations- und ein bisschen mutlos, wie man dann immer so schön sagt, von beiden in Halbzeit 1, was gar nicht so ein großer Vorwurf, sondern eher eine Feststellung ist, genau aus dem Grund, was du sagst. Also kann ich das von Stuttgart wirklich erwarten, dass die jetzt sagen, so, jetzt ist es aber soweit. Jetzt wird in der Allianz Arena aber mal schön hier mit 5-1 rasiert. Das fände ich dann fast ein bisschen vermessen, dass wenn Stuttgart das von sich selber erwarten würde und auch wenn wir es von ihnen erwarten würden. So, deswegen, die konnten mit 0-0 zur Pause, glaube ich, gut leben. Wenn sie aus dem Ding mit 0-0 rausgehen, sagt jeder, Alter, der VfB, was sind das für Raketen? So, und dann ist es halt am Ende ein Strahl von Harry Kane. Ich weiß das noch, gebe ich auch ganz offen zu. Ich habe solche Schüsse immer verflucht, weil ich gesagt habe, Leute, zeigt mir doch mal einen, der aus deutlich über 20 Metern einen Flachschuss reinmacht. Lasst doch mal diese Drecksflachschüsse sein. Wenn ihr aus der Distanz treffen wollt, dann nagelt ihn entweder in die Wolken oder ins Kreuzeck. So, das ist die einzige Möglichkeit. Alter, und dann und es waren ja, der war ja wirklich nah dran an den 30 Metern, schätze ich. Dann wummert der das Ding da rein. Ich finde ihn trotzdem haltbar, weil ich finde, aus der Distanz ist jeder Flachschuss haltbar. Aber Alter, das war einer der besten Flachschüsse, die ich je gesehen habe. Du hast ja richtig, findest du nicht? Ich fand den sensationell.
Doch, gut, definitiv. Also,
Doch, gut.
Doch. Also, ich hab irgendwo gehört, 122 km/h. Ich muss sagen, der sah im ersten Eindruck gar nicht so schnell aus, aber er war leicht abgefälscht. Ich glaube, das hat es für Alex Nübel noch mal deutlich schwieriger gemacht. Ich staune so ein bisschen über deine Fernschussphobie, dass man bei dir nur hochschießen darf. Flach. Aber das ist ganz
interessant. Ja, bei dir darf man aber Jan, achtet mal das nächste Mal drauf. Mir ist da irgendwann so, weißt du, manchmal hat man doch sowas. Achte mal drauf. Wenn du ein Spiel kommentierst, nimm alle Fernschüsse, die flach aus einer Distanz von über 20 Metern Richtung Tor gehen und denk dir, was war da jetzt wirklich gefährlich von? So.
Ja.
Weil eine Fernschussphobie habe ich gar nicht. Ich habe eine Fernflachschussphobie.
So, das muss man präzisieren, ist was ganz anderes. Hast du natürlich vollkommen recht.
Ja, du, aber
ich zähle jetzt mal die Flachschüsse, die der Torwart nach vorne oder schlecht zur Seite abprallen lässt, die dann jemand reinmacht sozusagen. Das sind ja auch häufig Situationen, die dadurch entstehen. Letztendlich, die du kennst es auch, die Ex-Profis, die wir ab und zu an der Seite haben, sagen ja in steter Regelmäßigkeit, wenn du nicht schießt, dann kannst du auch nicht treffen und so. Das ist ja auch so ein Ding. Ich habe jetzt nur ein bisschen noch Union gegen Kiel gestern gesehen. Union hat geschossen, wann immer es ging. Da dachtest du, okay, das ist scheißegal, ob hoch oder flach oder mittelhoch. Ey, wumms rauf und guck, was danach passiert. Also das ist ja auch so ein Ding. Aber du, letztendlich, wenn Harry Kane sich entscheidet, flach zu schießen, Schmizo, lässt, glaube ich, sogar du es ihm durchgehen, erst recht, wenn es dann so ausgeht wie gegen Stuttgart. Und dann ist es ja tatsächlich ein anderes Spiel geworden.
Ja, ich finde auch, weißt du, so ein bisschen bezeichnend, er hatte ja diese, ich meine, es wäre Olise, der Gnabry so rechts in den Strafraum schickt. Er hat diese Mega-Chance im Fünfer, die auch in einer guten Hurricane-Phase auf jeden Fall ein Tor ist. Und man sieht richtig noch, wie er kurz verzögert und deswegen kommt er an den Ball nicht ran. So, das ist halt einfach manchmal dieser halbe Schritt, den du in guten Phasen in Automatic machst und in schlechten Phasen machst du ihn automatisch genau falsch und du weißt nicht, was los ist. Und das finde ich halt dann noch krasser, weil da dachte ich mir schon, boah, okay, jetzt hat er vielleicht wirklich Ladehemmung. Alter Schwede, und 5 Minuten später haut der dieses Ding rein, der Bann ist gebrochen, er macht das Spiel alleine mit einem Hattrick zu, sein Sohn kriegt wieder einen Ball. Ja, das ist schon krass, es war ein Statement und das Big Picture hast du schon genau richtig gesagt. Ich bin da immer so, ich weiß, das redet sich für einen Außenstehenden leichter als für Kompanie, die Bayern und die Fans sich das vielleicht anfühlen. Ich bin immer so, ey, im Oktober darfst du noch viel Sand haben, an dem du noch arbeiten musst, solange ich eine Grundidee erkenne, die ich geil finde. Und wenn das jetzt so, ich glaube, so schnell geht's auch nicht, aber wenn das jetzt mal das Aufblitzen ist, ey, so könnten wir übrigens mal in einem Champions League Halbfinale oder Viertelfinale dann im März spielen, dann sind das verdammt gute Schritte, die Bayern da gerade gehen.
Oder in einem Spiel an, sagt man noch, Spieltag 3 in der Ligaphase am kommenden Mittwochabend in Barcelona. Denn ganz kurz.
Und Schmizo, wisst ihr, wer da dabei sein wird,
Leute? Ja, Schmizo natürlich am Fernseher und ich bin auch dabei.
Aber wer im Fernseher? Das wäre das Entscheidende.
Schmizo, ich glaube, das ist aber nur ganz kurz den Vorgriff nehmend auf Barcelona. Ich glaube, das ist genau der Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften gerade. Wenn die Bayern sich ein Stück weit zurücknehmen können, dann gehen sie mit dem möglicherweise entscheidenden Vorteil in dieses Spiel zweier Mannschaften, die eine ganz ähnliche Idee vom Fußball verfolgen, gerade unter Kompanie und Hansi Flick. Aber die Bayern sind für mich ein Ticken weiter, weil sie jetzt gezeigt haben, dass sie sich auch ein Stück zurücknehmen können, um dadurch weniger Risiko mit auf den Platz zu bringen, aber letztendlich den Ausschlag dann mehr auf die eigene Seite zu ziehen. Und das ist das, was mich beeindruckt hat.
Kane, weil sie ja auch wirklich in der ersten Halbzeit, deswegen war es ja auch fast teilweise ein bisschen lame, wenn man es übertreiben will, verglichen zur zweiten, weil sie eben dieses Bully-Pressing nicht gespielt haben.
Kalkuliert lame, genau so.
Ja.
Um dann am Ende eben glücklich zu sein, mit Ausnahme von Alexander Pavlovic, und jetzt kommst du, Palinha. Oh. Palinha, so häufig das Thema gewesen, Fragen rundherum, Mensch, ihr holt den für 50 Millionen und dann lasst ihr ihn noch gar nicht spielen. Der Junge aus dem eigenen Stall, der kriegt den Vorzug, ist es nicht ein Problem, entsteht da nicht was. Die Jungs haben immer gesagt, und auch Palinha hat das ja gesagt, ey, ich komme hier erstmal an, aber jetzt ist die Zeit reif. Wie siehst du das? Mit Blick auf die nächsten sechs Wochen oder so,
macht es irgendwie
einen kleinen Bauchschmerz oder so, weil Kompanie ja auch davon gesprochen hat, Pavlovic, einer unserer besten Spieler, der jetzt erstmal fehlt. Ja. Aber ich muss sagen, Palinha und Kimmich, das passt für mich großartig. Auch in dieser Rollenverteilung des etwas defensiveren Portugiesen und Kimmich mit etwas mehr Freiheiten dann auch nach vorne.
Ja, exakt. Genau wie du sagst. Die werden, ich glaube auch, es ist das stabilere Konstrukt. Es ist das Konstrukt, was vielleicht auch nicht ganz so High-End ist. Also den absoluten High-End-Kompanie-Wahnsinnsfußball kannst du wahrscheinlich wirklich am besten mit Pavlovic, weil er so ballsicher ist, spielen. Palinha ist ein Arbeiter, das ist ein Vielläufer und so, der jetzt aber nicht, der schon coole Momente hat, aber sein erstes Attribut ist nicht die Genialität, würde ich sagen.
Sondern die Balleroberung.
Ja, genau.
Und das Absichern,
Fußball, arbeiten, sichern, so, das sind die Sachen, die der geil macht. Und ist wahrscheinlich jetzt, jetzt haben sie es halt vor die Nase gesetzt bekommen, Pavlovic, das sah, boah, ich bin direkt zusammengezuckt schon in der Realen, weil der da so runtergekracht ist, aus so einer Höhe. Boah, und ich dachte dann, ey, zum Glück, erst hatte ich Angst, dass er auf den Kopf gerasselt ist, aber dann dachte ich mir, boah, ich glaube, da war die Schulter zum Glück noch vorher dran sozusagen, aber dann war es halt genau die Schulter, die es dann halt leider zerlegt hat, beziehungsweise das Schlüsselbein. Ja, ganz beschissen, weil der Typ so, so natürlich und sich mit so einer Vehemenz in dieses Team reingespielt hat, aber ich glaube nicht, wir werden ein bisschen andere Bayern dadurch sehen, genauso wie du sie illustriert hast oder wie wir sie gerade illustriert haben, aber das wird, also schlechter wird das nicht sein, das wird wahrscheinlich sogar eher noch mieser für die Gegner sein, im Sinne von, ja, jetzt lass die doch mal kommen, wir kontern die schon aus. Ich glaube, das wird schwerer. Ich glaube, du wirst nicht mehr so erdrückt werden von den Bayern, aber du wirst es schwerer haben, sie auszukontern.
Schmizo nimmt einen Schluck Wasser, sage ich euch, und ich kann gar nicht mehr dazu sagen, weil du bringst es auf den Punkt. Du bringst es auf den Punkt. Er ist so ein Stück weit der neue Javi Martinez, der für die anderen defensiv mitdenkt. Und ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, wenn sie sich jetzt vor allen Dingen auch einspielen können, Schmizo, er ja, und Joshua ja. Kimmich Seite an Seite oder eben leicht verschoben nebeneinander, dass das herausragend gut funktionieren wird. Und ich bin gespannt auf ja, die nächsten Spiele, unter anderem eben in Barcelona.
Meinst du denn, wir sehen dadurch auch noch mal einen Ticken mehr Leon Goretzka oder gibt es da kein wirkliches Zurück und es wird einfach Palinha exakt alle Minuten aufsaugen, die jetzt durch Pavlovic frei werden?
Dadurch, dass Goretzka ja zuletzt nur reingekommen ist, wenn hinten aus der letzten Kette jemand rausgegangen ist, würde ich fast denken, dass Leimer dann eher derjenige ist, der eine Rolle spielen ja, könnte im Mittelfeld. Ja. Aber mal sehen, was Kompany da so vorhat.
Ja,
aber Goretzka, wann haben wir den zuletzt im Mittelfeld gesehen? Das ist eine Weile her.
Diese Saison glaube ich noch gar nicht, ne? Also wenn, es kann sein, dass er mal ein paar Minuten noch war.
Aber, Zagreb oder ja, so, als er dann auch das Tor macht vielleicht, aber genau, nicht viel, ja.
Ja, ja, dann sind wir da auch auf einer Linie. Ja, Jan, also die Bayern, mein lieber Mann, das war ein Statement, Kane sei Dank. Stuttgart übrigens, ich habe das, ich glaube, wir haben das so besprochen, ne? Weil man jetzt, wenn man mal stumpf auf die Tabelle guckt, wir haben jetzt ein Viertel der Saison, ich finde, es ist genau die Phase, wo die Tabelle nicht nur noch Quatsch ist, sondern eine erste Tendenz, die man mit aller Vorsicht nehmen muss, aber der VfB steht da genau in der Mitte mit 9 Punkten, gemeinsam mit Heidenheim. Und ich finde, das ist genau das, wo ich jetzt nicht sage, ja, guck mal, jetzt geht's da aber schon wieder los. Nein, es ist genau das, was ich in dieser Frühsaisonphase vom VfB erwartet habe. Warum haben wir sie nicht auch beide nicht in die Champions League getippt? Weil die jetzt mit dieser Belastung erstmal klarkommen müssen, weil es gerade so ein bisschen stottert, mal vorne, mal hinten, mal das Dortmund-Spiel ausgenommen, was das übrigens auch nochmal in einem krasseren Licht erstrahlen lässt, dass sie die 5-1 geputzt haben, weil es eigentlich das einzige Ding war, wo Stuttgart jemanden so richtig zerlegt hat. Also im Ergebnis, Real haben sie ja auch ganz schön spielerisch zerlegt, ja, aber halt nicht im Ergebnis. Wie gesagt, ich finde das jetzt nicht, ich versuche da fair drauf zu gucken und muss sagen, ich finde, das fühlt sich für die Fans sicher nicht so geil an, aber ich finde, es ist jetzt kein Grund, da irgendwie Schiss zu kriegen beim VfB oder so.
Nee, auf keinen Fall. Die haben die halbe Nationalmannschaft gestellt und da entwickeln sich ja die Leute
stimmt,
eben auch.
Ja.
Wir sehen das an Jamie
Lehmann.
Aber noch
mehr Belastung halt auch,
aber
ne?
Genau, es ist noch mehr Belastung, Schmizo, völlig richtig. Ja. Ich war optimistischer, muss ich ehrlich sagen, ohne dass ich finde, sie gehören jetzt zwingend da oben rein und das muss auch ihr Anspruch sein. Aber Dortmund ist das gute Beispiel gewesen. Als man das gesehen hatte, war man wieder komplett, finde ich, gedanklich in der letzten Saison und hat fast vergessen, dass die Gerassi und auch Waldemar Anton nicht mehr mit dabei haben. Aber ja, ich würde auch sagen, es sind natürliche Schwankungen, die man jetzt erlebt. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht mitgekriegt, Enzo Mioza ist auf der Bank. Ich weiß nicht, ob da irgendwas war. Jetzt zuletzt gegen die Bayern, aber wie gut war der gegen Dortmund noch? Chris Führig ist so ein Beispiel, wo es mal jetzt auch so ein bisschen hakt. Und dann haben die Defensiven fallen ein paar Ergebnisse ein. Mainz zu Hause, wo sie sich später den Ausgleich noch einfangen, was völlig unnötig war, wo sie dann eben auch hinten nicht so gut waren wie in der letzten Saison. Ja. Da kommt dann
Freiburg
einiges
1-0
zusammen.
Vorne, 1-3 verloren.
Genau, das gab es auch noch. Ja, ja. ich glaube auch, das ruckelt sich da ein, aber ich sehe die unter den ersten sechs, also und ich würde es ihnen tatsächlich
da habe ich sie auch
wünschen, dass sie das hinkriegen, alleine wegen des Fußballs auch, den sie spielen, aber ja, ich habe gar nicht auf die Tabelle geguckt, 9 Punkte wundert mich gerade sogar ein bisschen.
Ja, doch, aber die haben ja auch eine Menge Unentschieden gespielt, ne? Sie haben übrigens auch ein ausgeglichenes Torverhältnis. Ist auch krass, ne? Das sind halt genau die +4, die sie gegen Dortmund rausgeschossen hatten. Die haben ihnen die Bayern jetzt wieder weggenommen. Ja. Das ist auch krass, wie schnell sowas dann gehen kann. Ja, ich meine, ich glaube über Bayern, ich denke jetzt auch Leipzig, zu denen kommen wir vielleicht gleich noch, die hatte ich hier in der Konferenz, und auch Leverkusen. Müssen wir nicht reden, dann bleibt halt nur noch ein Platz frei. Und ich habe irgendwie das Gefühl, natürlich kann Stuttgart das schaffen, aber wie gesagt, ich würde nicht aus allen Wolken fallen. Ich finde, man muss auch ein bisschen immer fair mit den Teams sein und dann nicht, wenn man dann sagt, ja, die sind wieder in der Champions League, das baut ja auch so einen Druck auf. Der finde ich, hat der VfB nicht verdient, so sage ich es mal.
Und die Champions League nehme ich nur für den letzten Satz dazu noch mit rein, Schmiso. Sie spielen, glaube ich, am Dienstagabend bei Juventus Turin und das ist, du hast es schon anklingen lassen, einfach eine andere Situation in dieser Saison und das kostet sie, vereinfacht formuliert, ein paar Punkte in der Bundesliga.
Exakt, so sehe ich es auch, genau. Leipzig, wenn wir schon da waren, weil wir da auch nicht lang drüber quatschen müssen, das war mit einer Mini-Ausnahme, über die wir gleich noch kurz reden können, das war so, dass du als Fan, wenn du sagst, ey, gegen Mainz, da brauche ich kein großes Entertainment. Bitte fahrt das Ding einfach nach Hause, ohne dass ich großen Herzkasper kriege und holt euch die 3 Punkte. Dann hat Leipzig zu 99% die Aufgabe erfüllt. Das war ein extremst kontrollierter Auftritt. Und das meine ich wirklich positiv, weil man darf ja dann auch nicht, weißt du, als Reporter wünschst du dir immer Spektakel, aber man darf ja dann nicht den Fehler anfangen, da böse zu werden und zu sagen, oh, ist das zäh, sondern so habe ich es versucht, auch in der Konferenz zu vermitteln. Das war, und ich weiß, der Satz hat einen Zopf, aber im Stile einer Spitzenmannschaft, das war so unaufgeregt, das war so, das wird heute anstrengend, weil Mainz ist ganz schön bissig und die ziehen sich weit zurück. Ja, lass mal gucken. Am Ende war es 2-mal Xavi Simons mit einer Blitzidee. Fertig, aus. So leicht kann man das Spiel erzählen. Einmal hat er sich weggeschlichen von, ich meine, dass Amiri da keinen guten Job macht, den Passweg zu ihm zuzustellen. Und dann ist er schon weg und haut durch 3 Leute durch und tunnelt noch einen Torwart. Und das Tor, das ist seine gute Flanke, aus der das Tor entsteht, was dann Orban macht. Und dann gibt es halt ein bisschen Downside. Jan, du hast die Konferenz ja auch gesehen, hast du mir vorhin gesagt. Hast du dieses Ding gesehen?
Also wenn du mitgelaufen wärst und ich wäre Šeško, ich hätte ihn, glaube ich, auch nicht rübergelegt zu dir.
Da wärst du umgegrätscht worden danach. Das kann ich dir aber sagen. Wirklich, ey, bei aller Liebe für einen Torjäger und beim zweiten Ding sage ich auch nichts. Da kann man sagen, muss er eigentlich machen. Da kann man aber auch sagen, ey, wie gut macht Zentner das? Lang groß bleiben und dann versucht er ihn halt relativ simpel vorbeizuschieben, sozusagen ins kurze Eck, was es ja nicht so wirklich gibt, wenn man zentral aufs Tor drüber. Das andere Ding, sorry, da gibt's für mich keine Ausrede. Wirklich, und das ist mir aus Leipziger Sicht auch scheißegal, ob es da 2-0, also wenn es 8-0 gegen Rottach-Egern steht, dann sage ich, ja komm, gönn dir das Ding und hol dir hoffentlich ein gutes Gefühl. Ja gut, hast du kein gutes Gefühl. Sorry, das ist verboten. Der hat das ganze Stadion nochmal aufgeweckt und reingeholt und er hat, glaube ich, und Xavi Simons ist in meinen Augen der kreative Chef dieser Mannschaft. Ich weiß nicht, ob der so schnell sagt, ja doch, Marco, also dem Benjamin spiele ich die Bälle gerne zu. Ey, der hat so geflucht. Ich glaube, der merkt sich das.
Ja, gibt keine Ausrede, aber es gab relativ schnell die Auswechslung, ein paar Minuten später, oder? Und das ist dann letztendlich die richtige Konsequenz gewesen. Als kleiner Hinweis, dass man doch auch als Ego-Stürmer, der du sein musst, und der Benjamin Šeško natürlich auch ist, aber in so einer Situation auch ruhig mal rüber gucken und vor allen Dingen rüberspielen kannst. Also wer die Szene nicht gesehen hat, guckt es euch nochmal an in irgendwelchen Highlights. Das sieht man nicht oft. Also ich glaube, selbst Cristiano Ronaldo hätte den rübergespielt, obwohl der auch süchtig ist nach persönlichen Erfolgserlebnissen. Aber
gut,
ist wirklich... Also wenn er schießt, muss er ihn machen. Da ist auch ein Zopf dran natürlich. Aber das ist ja das Ding, Schmiso.
Nein, aber du hast doch recht. Was soll man denn sonst dazu sagen? Den kannst du dir gönnen, wenn du Cristiano Ronaldo bist. Dann donnerst du den halt rechts unten rein und keiner sagt was. Und Xavi kommt und umarmt dich. Wenn du dich entscheidest, den selber zu schießen, Wirklich, da gibt's kein, dann muss er drin sein. Da ist auch nicht, ja, den muss, da muss er 8 von 10. Nein, dann musst du 10 von 10 machen, weil Xavi macht den 10 von 10 mal, wenn er ihn einfach nur rüberlegt. So.
Ja. Leipzig, für mich übrigens das Team, das ja gefühlt schon auf dem Weg in die Krise war. 0-0 St. Pauli, Champions League ein Spiel verloren. Ich glaube, in der Bundesliga gab es doch auch mal irgendwie so ein bisschen was Unruhiges rund. Wir haben es auch schon mal thematisiert, um ein Interview von Oliver Minzlaff. Dann, ja, und man dachte ja, so, okay, das läuft bei denen wirklich gar nicht. Und dann haben die hier und da auch nicht getroffen. Und jetzt sind die ja sowas von gut dabei. Also, und wenn du jetzt auch noch sagst, die spielen das dann eben auch so runter, ohne vor einer Champions League-Woche, die sie jetzt auch haben. Ich meine, die spielen gegen Liverpool, sich so dann zu es, sehr ja, zu verausgaben. Dann reden wir über eine Mannschaft, die in dieser Saison, falls Bayern irgendwann doch mal eine kleine Schwächephase kriegen sollte, möglicherweise das ausnutzen kann, was ja irgendwie auch der große Wunsch ist bei denen.
Ja. Genau, genau. Das ist ja der Anlass. Ich glaube, so dein nicht so prickelnder Eindruck kommt ein bisschen aus der Champions League, weil sie da halt bei Atletico 2 gegen Juve 3 kriegen und beide ja, Spiele genau, verlieren und jetzt erstmal mit 0 Punkten stehen, weil sehr gut. In der Liga, Jan, ist es total krass. Du hast natürlich recht, dass ich 0-0 Union finde ich noch verschmerzbar. Bei St. Pauli kein Tor. Das für, da hatten sie ja, glaube ich, sogar den Elfmeter, den sie verschießen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht falsch. Das tut natürlich irgendwo weh. Aber das Krasse ist, Jan, die Herren haben einfach 2 Gegentore kassiert in dieser Saison.
Ja.
2. Gegen Leverkusen, was sie dann noch in den 3-2 umdrehen, die haben 6 von 7 Mal zu 0 gespielt in der Liga. Das ist Wahnsinn. Und wenn wir nochmal auf die Tabelle gucken, ja, ich finde den mit den schönsten Satz des Wochenendes, und ich war voll bei ihm, hat Jonas Friedrich gesagt, weil ich dann meinte, so, jetzt gucken wir mal hier, Blitztabelle, Leipzig übernimmt, mal gucken, was die Bayern nachher machen. Gegen VfB hat man ja noch nicht automatisch gewonnen. Nächste Einblendung kommt Jonas Friedrich und sagt, naja, also jetzt führt hier Freiburg, die ja wieder keine Probleme wie schon traditionell mit Augsburg hatten, wenn die nicht aus unerfindlichen Gründen 0-3 gegen St. Pauli, das war dieses komische Spiel, ja, Abseitstor und keine Ahnung, nix lief für Freiburg, dann wäre Freiburg Tabellenführer.
Ja.
Mit 18 Punkten. Wie krass ist das bitte mit Julian Schuster, Alter? Ich dachte echt, da muss ich ein bisschen was finden, aber nein. Ich glaube, über Leipzig sind wir nicht überrascht, aber Freiburg ist einfach so eine Maschine schon wieder. Es ist absurd.
Ja, aber die sind auch sehr zusammengeblieben, Schmeso, ne? Und ich meine, Julian Schuster kennt die Gepflogenheiten in diesem Fußballbiotop nur allzu gut und ja. Christian Streich ist dann ja auch gegangen, weil er vielleicht auch gemerkt hat, das ist auch mal Zeit für mich was anderes zu machen und es ist auch möglicherweise mal Zeit, der Mannschaft neuen Input zu geben oder etwas veränderten Input zu geben und so wie ich das nur aus der großen Ferne mitkriege, macht Julian Schuster das auch mit eigenem Kopf, eigenen Ideen, veränderte Abläufe, also es hat sich ein bisschen was getan und das tut denen gut, also guck dir Grifo wieder an und all die anderen, das Tor von Günther ist herausragend. Also das
Alter,
ist ja
das ist also die zwei Schüsse, ne?
Ja.
Und der von Grifo war übrigens auch fast flach.
Der war fast flach und der von Günther, der steigt erst am Ende so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das bei dir
jetzt auch erlaubt hör doch ist. Auf. Das war ein ganz klassischer Dropkick. Den wissen wir den jetzt als Flachschuss, Alter. Ich glaube, es hackt. Das ist ja lächerlich. Das war ein Dropkick. Natürlich steigt der. Ja, der muss erst mal steigen. Ich habe noch nie gesehen, dass einer einen Dropkick vom Boden nimmt und das Ding von Anfang an 2 Meter in der Luft hängt. Jan Platte. Dann wäre es nämlich ein Querschläger.
Ey, es gibt Dropkicks, die ganz, ganz flach sind. Guck dir mal das Tor von Thiago Alcântara in der Champions League gegen irgendeinen
genau,
portugiesischen Club an. Und das ist ein Dropkick-Schmiso, der bleibt 5 Zentimeter über der Grasnarbe. Und das ist das Tor des Jahrhunderts eigentlich, weil eine schönere Alter. Flugkurve kann es nicht geben.
Leute, gönnt ihn euch.
Ja.
Wenn ihr ihn nicht kennt, gönnt ihn euch. Und ihr werdet allein 3 Minuten hingucken vor Begeisterung. Und dann werdet ihr nochmal 3 Minuten hingucken, um zu sehen, hat der den Rasen touchiert oder ist er die ganze Zeit geflogen? Weil man kann es einfach nicht sehen, egal wie oft man hinguckt. Ja, das Ding ist sensationell. Ich weiß genau, was du meinst.
Also Freiburg ist ein Meisterschaftskandidat. Wir haben es gehört von Schmizo. Und
ja, genau. Jetzt reiß ich mal wieder zusammen, Kollege. Aber was ist denn mit dem Meisterschaftskandidat aus dem Westen?
Ich nehme dich mit.
Schwarz und Gelb.
Ich nehme dich mit. Freitagabend durfte ich da sein und habe mit Tobi Schweinsteiger auf der Tribüne gesessen und habe einen FC St. Pauli gesehen, der dieses etwas ätzende 0-3 zu Hause gegen Mainz insofern gut verarbeitet hatte, als dass die ganz klar waren in einem 5-4-1 gegen den Ball und sich einfach vorgenommen hatten, Dortmund das Zentrum zu versperren, die Bälle auf Gerasim nicht zuzulassen und dann selber einigermaßen umzuschalten oder eben über Standardsituationen gefährlich zu werden. Kurzum, Borussia Dortmund kam nicht so wahnsinnig frisch aus der Länderspielpause. Es waren noch 13 Dortmunder auf Reisen gewesen und man merkte den an. Das kostet gerade wirklich Kraft und auch so ein bisschen Nerven. Aber Dortmund, das fand ich gut, ist ziemlich ruhig und cool geblieben. Ist dann irgendwann, als sie gemerkt haben, wir schaffen es nicht, über die Flügel auch entscheidend durchzukommen, auf Halbfeldflanken gegangen. Und dann hat eine auf Benzebaini zum 1-0 geführt. Pauli hatte vorher wirklich auch Pech mit einem Freistoß, der zum Tor geführt hat von Gila Vogie, der eben den leider lange verletzten Elias Saad ersetzen durfte. Aber dann waren es mutmaßlich ein paar Zentimeter abseits, Riesenthema ja gewesen, die Schiedsrichterei auch wieder da, ja. Also nicht nur da, am Samstag, wir kommen gleich, glaube ich, auch noch drauf zu sprechen, ja auch in Leverkusen, da hatten sie auf jeden Fall wirklich Pech und das war aber cool bei St. Pauli, sie sind so ein Stück weit mutiger geworden und haben sich dann in der zweiten Hälfte das 1-1 verdient, weil Dortmund hat es einfach nicht gepackt, das Spiel komplett auf die eigene Seite zu ziehen, war ein bisschen zu nachlässig mit der einen oder anderen Möglichkeit, wobei es auch nicht wirklich viele hundertprozentige gab. Und dann hat Erik Smith ein sensationelles Tor geschossen.
Aus der Distanz.
Ja. Wir sind wieder beim Dropkick.
Hoch übrigens.
Hoch, das war ein Dropkick, war der aber flach, sofort hoch abgegangen ist. Gregor Kobel hat den Reklamierkobel gemacht, weil da jemand Afolayan vor ihm stand. Aber ich fand, das war die richtige Entscheidung. Da gingen aber die Meinungen auch komplett auseinander, auch bei uns im Team, ob es so ein Abseits war, aktives oder nicht. Ich finde die Entscheidung da vom Schiedsrichter komplett richtig und von seinen Assistenten, weil er sieht zu 80% den Ball auf sich zufliegen und am Ende ist ihm kurz mal die Sicht versperrt. Aber da ist er eigentlich schon in der Flugphase, Gregor Kobel. Und dann gab es aber, und da sind wir wieder beim Spitzenteam, Schmizo, die Antwort durch, und das ist natürlich auch immer undankbar, den eingewechselten Jamie Gittens, der einfach dann Alter, einfach immer wieder Flanke, sofort ne? ins 1 gegen 1 geht, genau. St. Pauli hatte gerade gewechselt auf der Seite und da kann Chigawa, wird er glaube ich ausgesprochen, der Pole, ihn dann nicht halten. Und in der Mitte steht Gerasi gar nicht so gut und die Jungs sind vom FC St. Pauli an ihm dran, aber, also das kann man sich auch nochmal angucken, aber er kommt einfach an den Ball und köpft das Ding dann wirklich cool zum 2-1 rein, aufgrund von Ballbesitz und Dominanz und Spielkontrolle komplett verdient. Letztendlich auch der Sieg, der dann aber, und Nuri Sahin war sauer am Ende, noch mal in Gefahr gerät, weil sie nach einem Einwurf, vierte Minute der Nachspielzeit, nicht wirklich konsequent verteidigen. Und Jamie Gittens, den schon angesprochenen Adam Dzwigawa, wenn das richtige
jetzt
Polnisch ist.
Jetzt gibt es aber auch alles.
Dann komplett freilässt und der, wir sind wieder beim Dropkick-Schmied, so haut das Ding, so wie du gesagt hast, entweder in Winkel oder in die Wolken. Diesmal war es in die Wolken und Monster-Chance zum 2-2.
Das ist ein Abschluss nach meinem Geschmack.
Ja, also wenn bloß, bloß nicht flach aufs Tor.
Ja, doch, wenn man 10 Meter vorm Tor steht wie Dzwigawa oder ich weiß nicht, wie viel es waren, aber was stand da im Strafraum?
Du sprichst ihn verkehrt aus, ne?
Dzwigawa.
Nein, du keine Ahnung. Wir haben es 100-mal angehört im CLS. So heißt das System, in dem sich die Spieler dann eben selber aussprechen. Ja. Und das L mit dem Strich durch ist im Polnischen anscheinend ein U. Naja, es ist auch wurscht. Ja, du wieder.
Dzwigawa. Ja. Ich finde es besser, das Tor zählen zu lassen, diese Abseitssituation, aber ich verstehe auch irgendwie, man muss sagen, aber er verschafft sich doch eigentlich, also steht doch einfach nicht im Abseits rum, könnte man als sehr einfaches Gegenbeispiel, aber ich finde es auch besser, du hast es genau illustriert, dass Kobel da, minimal und dann geht es auch immer so ein bisschen um Verhältnismäßigkeit, finde ich, und das hätte da nicht gepasst. Leverkusen-Frankfurt. Am Ende gewinnt Leverkusen. Am Ende kriegt Etikete keinen Elfmeter für einen Schubser von Tah. Und dagegen die Meinungen auch sehr weit auseinander. Ich habe es mir mehrfach nochmal angeguckt. Und inzwischen habe ich eine sehr klare Meinung dazu und muss sagen, der verhaut sein Timing selber. Der Arm von Tah ist nicht das Entscheidende. Ich finde, dass Etikete das falsche Timing hat. Und ich werde ich nie beweisen können, kann niemand mehr beweisen, dann müssten die Szene nochmal nachspielen.
Du kriegst einen Anruf.
Vielleicht, weil ich schon wieder hier überziehe. Schat, sag du mal kurz, was du dazu sagst. Ich muss kurz rangehen.
Weil wir wollen natürlich hören, mit wem du telefonierst und wie du es löst, Schmizo. Das ist mir viel wichtiger gerade. Hallo? Guck mal, der sagt nur Hallo zur Begrüßung. Sagt nicht Herr Schmidt-Sommerfeld.
Dankeschön, ciao, ciao.
Wie freundlich du bist. Ja. Ey, dabei kennen die dich doch schon. Suite 1, 2, 3, 4 im 9.
Ja,
Stock ist
jeden,
doch deine.
Jeden Sonntag auf Montag hier im gleichen Zimmer. Ich verhau das immer. Ihr konntet es jetzt gerade nicht hören, ne? Weil ich ja weg von meinem Mikro war, aber Jan mitgenommen habe. Ich verhau das immer zu sagen, Leute, ich bräuchte einen Late-Checkout und ich glaube, normaler Checkout hier ist um 11, weil ich vergesse das einfach jedes Mal. Ich muss mich gleich nochmal entschuldigen, wenn ich runtergehe. Aber gut, egal. Jan, was sagst du?
Ich grätsch rein mit wahrscheinlich der bescheuertsten These zu dieser Szene. Ich habe nämlich im Nachhinein gedacht, warum läuft Ekitike nicht schneller und nimmt das Ding mit dem Fuß? Und setzt gar nicht mehr darauf, dass er 100 Jahre Zeit hat und den, und das Timing in der Luft ist komisch bei ihm. Er springt halt komisch ab, wobei ich so oft, wie ich es gesehen habe, dann doch irgendwie rübergewandert bin zu der Fraktion, die sagt, es ist für mich mehr Foul als keines. Also ich hätte den Elfmeter tendenziell die richtige Entscheidung gefunden, aber ich...
Wirklich?
Ja.
Der leichte Armkontakt?
Ja, manchmal reicht der Armkontakt und ich gehöre ja auch zu den Leuten, die sagen, pfeif bloß nicht jeden Kontakt, vor allen Dingen nicht im Strafraum.
Ja, also,
aber in dem Fall ist es der Knie, aber der kleine Schubser sorgt halt dafür, dass er keine Chance mehr hat, da irgendwie mit dem Kopf richtig an den Ball zu kommen. Aber ich finde selber auch, kann er das entschlossener machen, wenn das überhaupt ein Kriterium ist, was man dann hinten raus noch reinwerfen kann in diese Szene. Es sind so ein bisschen mildernde Umstände für Etikete. Ich finde gut, dass Tah in der Szene bleibt und ja. Letztendlich haben sie Glück in meiner Wahrnehmung, die Leverkusener, dass Felix Brüch da nicht pfeift, aber, und das war, glaube ich, wirklich noch eine heiße Diskussion, auch am Tag danach noch, Schmizo, findest du, dass Günther Perl, der VAR war, ihn rausschicken muss, aufgrund auch des Zeitpunktes, Nachspielzeit, Spitzenspiel, ist es für dich eine Situation, wo du sagst, das müsst ihr euch zwingend angucken?
Ja, ich bin, ja, eigentlich ja. Eigentlich ja, weil ich bin, Brüch war ja schon mal beim, das war doch auch in dem Spiel, oder? Der geht ja, glaube ich, beim ersten Tor schon raus und lässt dann aber stehen.
Also, genau, da hatte er auf Elfmeter entschieden nach einem vermeintlichen Foul, sage ich mal, von Dina Ebimbe war es, meine ich, der irgendeinen Leverkusener erwischt hatte.
Und der Elfer, den Boniface dann, ne, aber du siehst nicht richtig, trifft er ihn jetzt? Oder du müsstest halt dem Spieler unterstellen, dass er das komplett schauspielert, weil man sieht den Kontakt nicht wirklich, aber der Spieler geht sofort, weil er einen Treffer offensichtlich spürt, zu Boden. Da müsstest du ihm ja komplette Schauspielerei unterstellen. Deswegen fand ich das gut. Und ich bin da so, ach Jan, ich weiß es, ich will eigentlich immer was Deutliches sagen. Ich sag's dir ehrlich, ich weiß es inzwischen nicht mehr. Also da sage ich dann auch so ein bisschen die armen Schiedsrichter, weil ich mir so denke, wenn er, weißt du, da stehen wir dann alle und sagen, was? Ja, warum geht er denn ja jetzt 3 Minuten raus? Ist doch keine klare Fehlentscheidung. Und auf der anderen Seite sagen wir dann, wenn er nicht rausgeht, ja, geh doch wenigstens raus und guck's dir an. Und ich weiß es inzwischen einfach nicht mehr, Jan. Und ich sag's dir ehrlich, bei allem außer Abseits, mein Take dazu ist, führt die Challenge ein. Ich weiß, dass die Trainer das nicht unbedingt wollen, aber dann nimmst du es den Schiedsrichtern aus der Hand.
Tust du ja nicht. Die müssen ja weiterhin entscheiden, Schmizo.
Nein, sorry.
Also, und dann sind wir ja weiterhin, und das sind natürlich ja die Schlagwörter, Graubereich, Ermessungsspielraum, Ermessensspielraum. Und das ist genau der Punkt. Und jetzt sprichst du noch das Abseits an. Und ich habe weiterhin große Zweifel, dass es wirklich Abseits war. Ja, oder was heißt große, aber zumindest Ich habe Zweifel, dass es abseits war beim vermeintlichen Führungstor des FC St. Pauli. Weil dieses halbautomatische Abseits haben wir ja auch noch nicht, dieses Erkennungssystem in der Bundesliga. Ja. Die Spanier sind da einen Schritt weiter. Und da habe ich immer das Gefühl, okay, die haben wirklich jeden Kamerawinkel aus jeder Perspektive, der dann eben auch jemanden, und Emre Can war es am Freitagabend in Dortmund, der dann ein bisschen verdeckt ist, den kannst du einfügen in diese letzte Linie, um dann noch mehr Klarheit zu schaffen. Ich bin der größte Verfechter für zurück zu, im Zweifel für den Angreifer. Das ist das, was mir tatsächlich fehlt, weil ich denke, den halben Zentimeter abseits, den habt ihr wirklich zweifelsfrei erkannt. Und ich glaube, die Challenge, Meso, was hätte die geändert, um jetzt wieder auf Leverkusen zu kommen? Es wäre ja trotzdem Brüch gewesen, der es entscheidet, der sich's angucken muss.
Absolut. Ich meine nur die Entscheidung, geh raus oder geh nicht raus.
Okay.
Ich finde, die einzige Sache, wo der VAR rausschicken sollte, also abseits braucht er niemanden rausschicken, weil das wird anders gecheckt, wie du sagst, wo er jemanden rausschicken sollte, ist, dieser Klassiker, da hinten ist einer zu Boden gegangen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Felix, hast du das gesehen? Und der sagt, ich habe überhaupt keine Wahrnehmung davon, keine Ahnung, was da ist. Dann kann er sagen, okay, ich leg dir die Bilder hin. Sonst bei diesen Dingern, war das jetzt ein Foul oder nicht oder keine Ahnung, die gucken ja eh alle SkyGo an der Seitenlinie inzwischen. Jeder hat so ein Tablet da vor sich stehen. Dann soll sich der Trainer einmal angucken, dann hat er von mir aus irgendeinen Zeitspielraum, muss man, in der NFL ist es halt so, da kommt das ja alles ursprünglich her. Da hast du halt Zeit, bis der nächste Spielzug läuft, das macht im Fußball so keinen Sinn. Das müsste man noch genauer definieren. Ich sage nur mal, ich bin großer Fan dieser Challenge, weil dann kann in dem Fall einmal Frankfurt sagen, Kollege Brüch, bitte einmal rausgehen. Das ist doch gar kein Elfer hier, den Boniface dann eh nicht reinmacht. Später aber übrigens macht er ja noch, was auch für seine Stabilität spricht. Der hatte ja leider noch einen Autounfall.
Ja, richtig.
Habe ich gelesen. Ne? Boah, ich hoffe, da ist alles okay. Also die Hand total blutig, habe ich nur irgendwie gesehen. Aber sieht man wieder, wie ich bin ja wir sind, glaube ich, alle sehr großer Fan von seiner Art und Spielweise, macht dann noch das Siegtor. Naja, und dann kann aber auf der anderen Seite, kann dann Frankfurt hingehen und sagen, das ist doch ein Schubser gegen Etikete, guck dir das nochmal an, ich werfe meine Flagge oder was auch immer. Ja. Also eine Flagge ist es in der NFL. Da bin ich inzwischen an dem Punkt, weil ich es einfach nicht mehr weiß. Weil, wie gesagt, die Schiedsrichter kriegen doch immer auf den Sack. Wenn er mal rausgeht, dann sagen alle, ja gut, dann muss er so umdrehen. Was, der ist da jetzt rausgegangen und lässt die Entscheidung stehen? Was übrigens für mich, wie gesagt, richtig ist, jo. Weil sonst würde ich dem Spieler Schauspielerei unterstellen bei diesem ersten Elfmeter für Bayer. So, und dann sagst du aber, ja, warum geht er dann überhaupt raus? Und auf diese Diskussion habe ich keinen Bock mehr. Und deswegen sage ich, dann gebt's bitte denen in die Hand, die allergrößte Verantwortung und auch das größte, wie soll ich sagen, die auf deren Leben es die größte Auswirkung hat. Das sind die Trainer im Fußball.
Ja, durchaus ein Thema, die Challenge, aber ja nicht erst seit gestern. Mal gucken, ob sich da was entwickelt.
Jan, ich würde noch kurz, dann haben wir, glaube ich, auch alles. Gladbach, ganz wichtig, 3-2 gegen Heidenheim. Der war echt wichtig, weil sonst hängen die sehr schön unten drin, also sehr unschön unten drin. Honorable Mention für mich, Werder Bremen. Ich habe, glaube ich, war ja letztes Mal vom spielerischen Nicht-Ansatz relativ enttäuscht, als ich sie vor der Länderspielpause in die Länderspielpause verabschieden
durfte. Du hast gesagt, das hat richtig was mit denen gemacht, was da in Hoffenheim passiert ist, als sie 0-3 nach 12 Minuten hinten lagen.
Genau. Das war mein Take. Siehst du mal, der Mann hört mir zu und merkt sich sogar. Das ist wow. 4-2 in Wolfsburg, die auch ganz schön durchhängen, aber trotzdem. Werder hat jetzt schon 11 Punkte. Werder, das war auch mein Take, als ich sie zu Saisonbeginn mal gemacht habe. Die haben dieses Jahr gar nichts mit dem Abstieg zu tun. Und mal gucken, ob das vielleicht sogar heißt, man kann sich mal wieder auf sonnigere Seiten sehnen. Damit heißt natürlich Europapokalchance für Werder Bremen. Lass uns einen ganz kurzen Break machen, denn jetzt müssen wir natürlich noch sprechen über EA Sports FC 25. Leute, ihr habt es euch ja wohl inzwischen alle geholt. Wenn ihr es schon habt, dann habt ihr sicher schon den Rush-Modus gespielt, oder? Ich liebe es. Wir können es nur noch mal stressen, wie der Engländer sagt, bekräftigen. Jan, ich finde, das bockt einfach so unendlich, wirklich. Wir haben es gezockt, wir waren in einem Team, haben uns trotzdem gut verstanden und sogar gewonnen. Das ist doch eigentlich die größte Blume, die ich dem Rush-Modus. Vier Leute spielen, also bis zu vier Leute pro Team, jeder nimmt sich einen Feldspieler. Wenn ihr einen vom Talent des Jan Platte dabei habt, könnt
ihr sogar zu fünft
spielen und der soll den Torhüter übernehmen. Nein, es macht einfach so Bock, wirklich. Also wenn ich immer, höre ich oft von Leuten, damals das 98er Hallenfußball, das war noch geil. Leute, Rush-Modus, das ist so wie Hallenfußball, aber halt in cool, inzwischen nennt man es Kleinfeld, Endstufe, oder?
Definitiv, und ihr müsst nur aufpassen, genau, mit wem ihr spielt. Wenn ihr drei Schmiesus an eurer Seite habt, die alle denken, sie wären eine Mischung aus Ronaldinho und Messi und von mir aus auch noch Cristiano Ronaldo, dann lauft ihr ins Verderben. Ihr braucht auch Menschen, die wissen, wann Alter, man einen Pass, einen Flachpass Digga, über drei, vier Meter spielt. Diese Auflösung und so, wenn ich nur dran denke, also wie diese Tasten.
Ich hätte das Ding von Šeško rübergelegt. Ich habe bei FIFA immer, ich war nie der gesagt hat, es sei denn, ich habe schon 3-0 geführt. Ich war nie der Schönspieler, Jan. Ich habe immer gesagt, ist mir doch egal. Komm doch raus mit deinem Torwart. Ich laufe mit zweien auf dich zu, ich leg das Ding rüber und zack.
Du legst das Ding rüber von deinem rechten auf deinen linken Schmiesel. So ja, legst du das Ding rüber, wenn du allein vom Torwart bist. Aber ich habe es ja gesehen. Ach, wir müssen es nicht nochmal groß machen, aber Schmiso wollte einfach nicht in der eigenen Hälfte sein. Der wollte nur vorne tanzen, ja, zaubern. Der hat unfassbar
so
lange dann die Jubelposen ausgekostet. So warst du natürlich auch. Und, aber nein, der Modus ist unfassbar gut, wobei ich sagen muss, ich spiele mit meinen Jungs tatsächlich die ganze Zeit eher aufs große Feld, weil die das irgendwie gerade so feiern irgendwie in der klassischen Variante. Nee. Aber
da muss der Vater, der Vater muss jetzt mal jetzt mal ein Machtwort sprechen. Das ist so, die Kids haben Rush-Modus zu spielen. So, nein, wirklich, das macht Spaß, das wird denen Spaß machen, garantiert.
Ja, wir haben es ja schon
gezockt. Führ sie mal ran und dann wird das was. Also Leute, Link ist in den Shownotes, EA Sports FC 25. Wenn ihr immer noch nicht dabei seid, was ich nicht glaube, dann join the club. Holt euch das Ding. So, und dann, Jan, machen wir noch den Flug. Ich sagte jetzt die Außenbetrachtung, ich gebe offen zu, gestern war so viel Football, ich habe es leider nicht geschafft, Barca und Real Highlights, wie ich es ja sonst immer mache, um ein bisschen mit dir quatschen zu können, zu gucken. Ich habe mir nur die Ergebnisse und ein bisschen die Spielstatistiken angeschaut und das sah für mich den Zahlen nach sehr so aus, als hätte Barcelona, okay, 5-1, das ist jetzt kein Hot-Take, mal wieder gar keine Probleme gehabt. Lewandowski ist sehr in Torlaune, ganz anders. 2-1 Real Madrid, okay, sie gewinnen auch. Aber das sah den Zahlen nach sehr hakelig und glücklich aus. Bin ich da richtig oder trügen die Zahlen?
Zahlen lügen nicht in diesem Fall. Schmiso, Real Madrid feiert einen glücklichen Sieg, was unter anderem daran liegt, dass eben Herr Mbappé und auch Herr Vinicius Junior treffen, aber viel größer weiterhin so ein bisschen das Fragezeichen, wie sie auch gegen den Ball arbeiten. Celta Vigo hatte einige so gute Möglichkeiten, ist zwischenzeitlich verdient zum 1-1 gekommen, aber dann hat der wunderbare, und man kann es, finde ich, nicht anders sagen, der wunderbare Luka Modric mit 39 Jahren und 58 Tagen, 3 Minuten nach seiner Einwechslung, eine Idee, die von Vini Junior vergoldet wird. Auch wenn der gegnerische Torwart da, würde ich sagen, nicht hundertprozentig gut aussieht. Aber letztendlich macht der Brasilianer den Siegtreffer. Und das ist auch Real Madrid. Sie mogeln sich dann ein Stück weit durch. Die haben am kommenden Samstag jetzt Barcelona zu Hause zu Gast im Clásico. Das wird definitiv interessant werden.
Dortmund. Machst du den?
Ja, wir sind vor Ort. Ich mach den im neuen Bernabeu und der Borussia
der
Dortmund.
Der bleibt einfach ein paar Tage in Spanien. Jetzt, wo es hier anfängt zu regnen, sagt natürlich Juan El Disco sagt, no, Signore, ich komme nicht nach Deutschland. Nein, ich bleibe in España. Ja,
wer hat denn Lust auf Regen? Wobei ich glaube, das Wetter wird hier sozusagen besser als in Barcelona. Da ist es auch sehr verhangen. Aber
wirklich?
Okay. Ja, ich glaube, wahnsinnig toll wird es nicht. Aber völlig wurscht. Denn was haben wir noch zu Real Madrid? Denn ja, das wird jetzt super interessant, ja?
Ich wollte eins kurz fragen. Ich habe nämlich gelesen, das war nur so ein, ich meine, irgendwo auf Social Media. Da stand Reports, bla bla bla, das kann man ja dann immer gar nicht einschätzen, deswegen bin ich da immer vorsichtig. Da stand Reports suggest oder Quellen sagen, Real Madrid ist enttäuscht von Mbappé und hätte sich den ganz anders vorgestellt und ihn viel stärker erwartet in seinen ersten Monaten bei Real Madrid, den Königstransfer, den, glaube ich, die ganze Welt irgendwie gejagt hat. Hast du da auch, ist das dein Eindruck? Hast du irgendwas gehört?
Na, viel größer waren ja die Schlagzeilen jetzt irgendwie, ob seiner Reise nach Stockholm, Vergewaltigungsvorwürfe, die dann da aufkamen. Angeblich ist die schwedische Justiz dabei, irgendwie zu untersuchen, zu ermitteln und so. Ancelotti hat da auch gar nicht groß was sagen wollen auf der Pressekonferenz. Letztendlich ist klar, dass er da ein paar Tage mit Freunden verbracht hat und anscheinend seine Freundin besucht hat. Aber es gibt auf jeden Fall Schmieso, lassen wir es dabei, Randthemen irgendwie. Und dann gibt es natürlich, oder Themen abseits des Fußballs, Randthemen ist dann schlecht formuliert, die da zumindest gerade für Schlagzeilen sorgen, was da auch immer dann letztendlich rauskommt. Aber ja, viele Tore, die er gemacht hat, waren per Elfmeter. Und es ist noch nicht dieses Zusammenspiel, das auch ich ein Stück weit mir habe vorstellen können, dass es viel schneller geht bei denen da vorne. Aber jeder trägt da so seine kleinen Problemchen und Animositäten mit sich rum. Vini Junior meckert und meckert und meckert. Bellingham hat kein einziges Tor gemacht in dieser Saison bislang. Gleicher Zeitpunkt, krass, letzte Spielzeit 10. Krass. Deswegen gibt es da auch Schlagzeilen from 10 to 0 sozusagen. Also der Kerl.
Und tut ihm das nicht gut mit Mbappé?
Richtig. Und da hast du dann natürlich die Spekulationen und die Gerüchte sofort irgendwie am Brodeln, weil du merkst, die tun sich schwer. Und, und lassen und sind eben auch nicht in dieser defensiven Stabilität, die sie ein Stück weit ausgezeichnet hat in den letzten Jahren. Also es wird interessant gegen Dortmund in der Champions League, ich meine am Dienstag, und dann eben gegen Barcelona, und die haben es gestern, Schmieso, gegen Sevilla wirklich richtig gut gemacht, mit eben Bayern und Real Madrid im Kopf schon 5:1 gegen Sevilla zu gewinnen, das auch deutlich zu schwach war, muss man ehrlicherweise sagen, um denen gefährlich zu werden, aber die leicht angeschlagenen Lewandowski und Lamine Yamal waren von Anfang an dabei, Hansi Flick hat nicht rotiert, hat seine Top 11 gebracht, es kamen ein paar Jungs zurück mit, zumindest auf der Bank, Dani Olmo, Fermin Lopez und eben auch Gavi, der die Geschichte des Spiels geschrieben hat, weil der nach ziemlich genau einem Jahr Verletzungspause, Kreuzband und Meniskus kaputt am rechten Knie, im November in einem Länderspiel letzten Jahres gegen Georgien hat er sich die Verletzung zugezogen. Der kam gestern zurück und die Leute sind ausgerastet. Die sind einfach ausgerastet. Pedri kam 84. Minute an den Spielfeldrand, hat ihm die Kapitänsbinde, der Kerl ist 20, übergestreift. Und es wurde gleich auch für so eine Symbolik, für so große Bilder dann irgendwie gesorgt, dass man auch gar nicht anders konnte, als das auch an sich ranzulassen, weil das schon geil ist, weil man gemerkt hat, wie viel das allem bedeutet. Die Jungs auf dem Platz haben applaudiert, als er zurückkam. Also es war wirklich, als wenn der Heiland jetzt zurück wäre. Und ansonsten hast du Lewandowski angesprochen, Elfer verwandelt, auf seine Art und Weise eingesprungen, Fuß reingehalten in so einen Schuss von Rafinha. Rafinha top in Form, Lamine Yamal gut, defensiv, das wird geil am Mittwoch. Du, die verteidigen an der Mittellinie mit der Viererkette, das kann wild werden. Die Bayern ja eben nicht mehr, das haben wir ja schon festgestellt.
Ja, also,
die haben es ja auch tiefer gemacht. Und das ist das, was man beim FC Barcelona noch nicht erlebt hat. Aber es war ein beeindruckender Auftritt, du. Pablo Torre, noch 2 Tore gemacht, junger Kerl. Und Lewandowski, das ist eine Zahl, die hängen geblieben ist. Jetzt mit 366 Toren in den Top 5 Ligen, heißt in dem Fall La Liga und Bundesliga natürlich, und damit in den Top 3. Ein
mehr als Gerd Müller.
Genau das ist. Guck mal, du hast es sofort auf dem Zettel. Respekt, Schmieso.
365.
Und die anderen zwei, die sind eben knapp an den 500, die jetzt auch keine Tore mehr machen werden in den Top 5 Ligen, eben mit Messi und Cristiano Ronaldo, die trennt irgendwie ein Tor anscheinend zugunsten von Lionel Messi.
Ich glaube, dass Ronaldo da nochmal irgendeine Petition starten wird.
Ich glaube, der wird sich für dieses
als Top-5-Liga deklariert wird für die Zeit, wo er dort spielt.
Oder er wechselt halt nochmal für eine halbe Saison zum SC Freiburg, wenn die jetzt dann Meister geworden sind und macht dann noch 2 Tore in der Bundesliga, um davor mit Lionel Messi zu stehen.
Ja. Verdammt, Jan, uns rennt schon wieder die Zeit weg, deswegen wechseln wir rüber zu John Plate. Ich fange diesmal ganz unten an in der Tabelle. ich glaube, dass der FC Southampton ein Riesenproblem hat und relativ sang- und klanglos sich wieder verabschieden wird aus der Premier League. Wie komme ich dazu? Die stehen mit einem wuchtigen Punkt inzwischen am Tabellenende gemeinsam mit den Wolves nach sage und schreibe 8 Spielen. Sie führen 2-0 zur Pause nach ungefähr einer halben Stunde zu Hause gegen Leicester und sie kassieren noch 2 Tore, um dann in der 90+8 noch endgültig zu kollabieren und aus dieser 2-0-Führung sage und schreibe noch 0 Punkte zu machen.
Lass mich raten, Jamie Vardy?
Ja, Jamie Vardy hat natürlich auch wieder getroffen. Ayew am Ende. Ayew macht am Ende das Siegtor für Leicester. Das ist sehr krass. Jetzt muss ich es ein bisschen eindampfen. Arsenal in Bournemouth. 2-0 verloren, erste Saisonniederlage. Das ist zurückzuführen auf eine rote Karte von Saliba, die er sich nicht holen darf, weil die war nach 30 Minuten oder so, da wäre noch genug Zeit gewesen, selbst wenn da das Tor fällt, was der Worst Case gewesen wäre. Ich finde, man kann die geben. Skurril war, dass sie erst nicht gegeben wurde und dann erst nach VAR-Intervention gegeben wurde. Und da sage ich, boah, 40 Meter vorm Tor eine Notbremse und da ist noch ein Innenverteidiger-Kollege, ein verdammt schneller nebendran. Also die Entscheidung hätte ich nicht umgedreht. Da habe ich mich dann schon gewundert. Wenn er sie sofort gibt, sage ich absolut. Für mich ist es mehr eine Rotbremse als nicht. Aber wenn er sie nicht gibt, gerade in England, kannst du das stehen lassen. War ich sehr verwundert. Das hat Arsenal das Genick gebrochen.
Rotbremse Liverpool ist übrigens eine schöne Wortschöpfung, Schmizo.
Was habe ich gesagt? Rotbremse.
Ja, es ist eine Rotbremse, aber das trifft es ja dann letztendlich.
Rotbremse, geil. Das behalte ich mir. Liverpool 2-1 gegen Chelsea, aber das, was ich davon gesehen habe, sah mir das eher sorgenlos als sorgenvoll aus. Also wirklich, die machen vor allem defensiv einen monsterguten Eindruck. Die Mannschaft von Arne Slot gefällt mir echt gut, sind ja auch Tabellenführer. Und ich bleibe dabei, ich weiß, ihr könnt es vielleicht nicht hören, dass Manchester City gegen die Wolves, die, wenn ihr eben schon genau zugehört habt, auch nur einen Punkt haben, dass Manchester City damit hängen und würgen, 90+5 oder so. John Stones nach einer Ecke erst das 2-1 köpft. Ich bleibe dabei, Pep ist ein Magier, dass das immer noch in der Tabelle sich gar nicht niederschlägt, dass er Rodri nicht hat und dass er übrigens auch De Bruyne, übrigens bei Arsenal auch Saka und Ødegaard raus, das tut ihnen natürlich auch sau weh, aber zurück zu City, dass er Rodri und Lang nicht hat und De Bruyne jetzt auch in dem Spiel nicht hatte, trotzdem. Sorry, gegen die Wolves, City ist ein bisschen angenockt. Ich glaube nicht, dass City am Ende dieser Saison Meister wird. Jedes Spiel, ich komme in Erklärungsnöte, weil ihr immer sagen könnt, ja, dafür gewinnen die aber ganz schön viel, wenn ihr es mir vorhalten wollt. Aber nochmal, wie sie die Dinger gewinnen, das wird irgendwann bröseliger werden. Dann wird es die Punktverluste geben, die es in den letzten Jahren nicht gab. So.
Na, ich habe beides gesehen, deswegen nur einen Satz zu beiden Spielen. Liverpool dann doch beeindruckend in der Art und Weise, wie sie sich auch zurücknehmen können und Chelsea machen lassen. Chelsea hat mehr vom Spiel in der ersten Hälfte, aber Liverpool ist doch letztendlich gefährlicher. Also ich finde, da sieht man schon die Veränderung eben unter Arne Slot. Und da hätte es auch übrigens eine rote Karte geben können, recht früh für Chelsea, da ist es dann bei Gelb geblieben, war glaube ich eine ähnliche Geschichte wie bei Arsenal. Da hatten die Blues noch ein bisschen Glück. Und du hast komplett recht mit Manchester City. Ich habe die Schlussphase gesehen, die letzten 30, 40 Minuten. Und denen ist nix, aber mal wirklich gar nix eingefallen. Es brauchte einen guten Eckball. Bernardo Silva, der so ein bisschen irritiert hat, den Zaha ist der, glaube ich, den Keeper der Wolves. Und dann ein spätes Glückstor, was dann kurz noch in Frage gestellt wurde. Aber ja, das kostet auf jeden Fall Kräfte, was Manchester City da macht. Keine Frage.
Ja. Mein Lieber, dann noch ganz kurz vielleicht der Ausblick. Ich werde kein Fußball machen die Woche, weil ich nach Seattle fliege, um Football zu übertragen.
Sehr schön.
Das ist mein Wochenendplan. Bei dir, du hast ja schon angerissen, du machst echt dich Mitte der Woche schon auf nach Spanien und bleibst den Rest der Woche da.
Morgen.
Das ist natürlich geil.
Morgen geht's Vormittag schon los. Nach Barcelona, Mittwoch das Spiel, genau, dann noch 2 Tage in Spanien sozusagen als Vorbereitung auf den Klassiko und dann fahre ich mit dem Zug am Samstagvormittag von Barcelona nach Madrid, um dann den Klassiko zu machen. Sonntag geht's zurück nach München. Warst du mal in Seattle? Nein.
Nee, das wird erst mein zweites Mal USA sein, genau.
Beim Super Bowl warst du
Seattle, jetzt, genau, Seattle soll eine sehr geile Stadt sein. Ja. Bin ich sehr gespannt.
Wann bist du da?
Stadion soll mega sein.
Bitte? Wann bist du da und wie lange bleibst du?
Freitag geht's hin und es geht Montag Seattle-Zeit und dann verliert man ja immer einen Tag, weil das halt 10 Stunden Zeitunterschied sind. Am Dienstag Vormittag bin ich zurück.
Sehr schön.
Das ist der Plan.
Ja.
Prima, mein Lieber.
Du musst raus aus deinem Zimmer, Schmizo. Ich hoffe, du hast deinen Koffer schon
gepackt. Rausgeschmissen. Let's call it a day, mein Lieber. Wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, euch so vielen Dank fürs Zuhören. Die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Jan Platte.
Berühmte letzte Worte. Tschüss.
Ciao.